Guten Tag, hier spricht die Atom GmbH. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer hochspannenden Produktionslinie und wünschen Ihnen eine angenehme Unterhaltung. Zwecks anreichender Information zur Wiederaufbereitung der Allgemeinbildung bestrahlen wir Sie auf 104,5 MHz von Frühling bis Herbst.
Atom GmbH, eine radioaktive Sendereihe auf 104,5 MHz. Am Sonntag, 22. April, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
Tschernobyl und die Folgen. Hördokumente des gleichnamigen Seminars mit sowjetischen Gästen. Organisiert von SES und PSR am 6. April an der Uni Zürich.
Und am Dienstag, 8. Mai, 22 Uhr bis 23.30 Uhr.
4 Jahre Tschernobyl. Mühleberg und Malwil stilllegen. Bericht über die nationale Tschernobyl-Demo vom 28. April in Bern.
Hört heute die erste Folge von einer Sendereihe über Atomtechnologie, gestaltet von einer losen Arbeitsgruppe mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Die Serie zieht sich über den ganzen Sommer bis zum Abstimmungswochenende vom 23. September, wo über den Energieartikel, die Ausstiegsinitiative und die Moratoriumsinitiative an der Urne befunden wird. Die unterschiedlichen Voraussetzungen sind die, dass die einen von dieser Arbeitsgruppe speziell auf die Abstimmungen hin das Thema wieder thematisieren wollen, die anderen, weil sie die Gelegenheit benutzen wollen, um eine allgemeine Kritik an Herrschaftstechnologie zu formulieren. Heute in der ersten Folge geht es naheliegend um Tschernobyl. Am 26. April jährt sich zum vierten Mal die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Am nächsten Samstag, 28. April, ist darum auch eine gesamtschweizerische Demonstration wieder in Bern, wo die Stilllegung vom AKW Mühleberg und dem schnellen Brüter von Malwil, 70 km von Genf entfernt in Frankreich, fordert. Auch dazu mehr im Verlauf dieser Sendung. Hauptteil aber ist die Dokumentation vom Seminar vom 6. April an der Uni Irchel in Zürich, wo eine sowjetische Delegation über die Folgen der Reaktorkatastrophe in der Ukraine orientiert hat. Der medienmässige Fallout von Tschernobyl hat ja eine kurze Halbwertszeit gehabt. Die Folgen vom realen Fallout sind aber heute noch real. Mehr als 100'000 Menschen sollen in den nächsten Monaten, mehr als 4 Jahre nach der Katastrophe, noch umgesiedelt werden, weil sie ihr Quantum an Radioaktivität mittlerweile haben müssen reinnehmen. Kein Grund also, das tragische Ereignis zu vergessen. Kein Grund auch darum, weil es weltweit immer noch hunderte von Atomreaktoren gibt, die weiterhin laufen und Radioaktivität produzieren. Auch darum, weil zum Beispiel die Atomlobby in der Schweiz ihrer bekannten arroganten Art und Weise behauptet, Tschernobyl sei in der Schweiz nicht möglich. Wie aus dem Referat, wo wir in dieser Sendung hören, rauskommt, wäre es Tschernobyl bei einem Schweizer AKW weitaus gravierender als bei dem Reaktor von Tschernobyl, so dass ganz Mitteleuropa nicht mehr bewohnbar wäre. Uns geht es einerseits um den Ausstieg aus dieser menschenverachtenden Technologie, andererseits auch um eine grundsätzliche Kritik an einer patriarchalen, kapitalistischen Technologie, wie sie auch die Gentechnologie oder die Digitalisierung der Gesellschaft, sprich Computertechnologie, mit ihren Auswüchsen ist.
Wir haben für die Sendereihe mit dem Namen Atom GmbH 2 Blöcke vorgesehen. Im ersten Teil befassen wir uns mit dem GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Vielleicht hat nur aus einer solchen Haltung können ein Reaktorunfall wie in Tschernobyl im 1986 passieren. Dann machen wir eine Rückblende und rollen die Geschichte der Anti-AKW-Bewegung auf der einen und die Rolle der Elektrizitätswirtschaft und Atomlobby auf der anderen Seite auf. Am 10. Juli schließt die Sendung über alternative Energien den ersten Block ab. Am 21. August geht es in einem zweiten Block weiter. Ausstrahlungen über den Ausstieg aus der Atomenergie, schweizerisch und europaweit. Die letzte Sendung vor der Abstimmung wird eine Studiodiskussion über eine Ausstiegs- und Moratoriumsinitiative sein. Und am Abstimmungssonntag, am 23. September, werden wir neben den Resultaten und Kommentaren auch noch eine Zusammenfassung von Ausschnitten aus der Sendereihe bringen.
Die Schweizerische Energiestiftung SES und die Ärzte für soziale Verantwortung PSR haben am 6. April an der Uni Irchel in Zürich ein Seminar organisiert mit dem Titel ökologische und politische Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Die Referate an diesem Seminar, wo wir hier dokumentieren, sind von einer sowjetischen Delegation, die Anfang April auch in Bern vor einer Kommission von eidgenössischen Parlamentariern und Parlamentarierinnen geredet hat. Im Einzelnen sind das der Roland B. Sergejenko. Er ist Dokumentarfilmer und hat im 87 am Dokumentarfilmfestival von Nyon die silbrige Auszeichnung bekommen für seinen Film «Glocke von Tschernobyl». Im Laufe dieser Sendung ist ein Teil von Sergejenkos im Referat in deutscher Übersetzung zu hören, wie auch Ausschnitte aus dem Film selber. Ausschnitte, die auch ohne den visuellen Teil des Films eindrückliche Bilder hinterlassen. Weitere Filme von Roland Sergejenko sind «Frage nicht, wem die Glocke schlägt» aus dem 89, «Die Glocke schlägt dir» aus dem gleichen Jahr und «Die Schwelle» von 1988. Alles sind Reportagen oder Zeugnisse von der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und ihren Folgen und werden hoffentlich auch in der Schweiz nochmals zu sehen sein. Das erste Referat ist von Juri Scherbak. Er ist Arzt, Mitglied vom obersten Sowjet der Sowjetunion und Präsident der Subkommission Atomenergie und Ökologie vom obersten Sowjet. Ihm sein Referat handelt ebenfalls von den ersten Tagen der Reaktorkatastrophe und ihren Folgen bis heute. Aus der Einleitung von dem Seminar vom 6. April hören wir jetzt zuerst Martin Walter von der Ärzte für soziale Verantwortung. Er stellt den Juri Scherbak noch genauer vor. Anschliessend dann ein Teil von Stefan Flüeler seiner Einführung in das Seminar. Er nimmt da Bezug darauf, dass Tschernobyl eben nicht einfach weit weg in der Ukraine liegt, sondern auch in der Schweiz und Mitteleuropa möglich ist und zu verhindern gilt. Wie gesagt, als erstes jetzt der Arzt Martin Walter.
Scherbak ist Arzt und Schriftsteller. Er hat vor Tschernobyl Kurzgeschichten geschrieben über verschiedene Themen und hat dann, als Tschernobyl passierte, ganz früh ist er an Ort gegangen und hat Interviews gemacht mit den Leuten, die dort gearbeitet haben bei der Bewältigung der Katastrophe. Er hat Wladimir Pravik interviewt. Pravik ist einer der Feuerwehr, der jungen Feuerwehrleute, der eine sehr wichtige Rolle gehabt hat, auch für uns. Pravik hat erkannt, dass er den dritten Reaktorblock nicht brennen lassen darf. Er hat gelöscht auf dem Dach des dritten Reaktorblocks in Tschernobyl. Der vierte ist, wie Sie wissen, derjenige, der explodiert ist. Die beiden Reaktoren standen 50 Meter voneinander. Pravik hat diese Gruppe geleitet von 6 Leuten, die auf dem Dach gelöscht haben. Und diese Menschen sind innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube bis zum 16. Mai, gestorben. Und ein Interview mit Pravik, bevor er gestorben ist, hat Scherbak in eindrücklicher literarischer Form niedergelegt. Wir können dieses Büchlein hier im Handel haben. Es ist auf Deutsch übersetzt und es heißt Protokolle einer Katastrophe. Scherbak ist dann politisiert worden. Er hat gesehen, die Dimensionen dieses Unglücks sind so groß, dass er sich sein Leben in diese Probleme geben muss. Er hat zusammen mit anderen eine Organisation gegründet in der Ukraine. Das ist die erste große ökologische Bewegung geworden, die Grüne Welt. Er ist heute Präsident der Grünen Welt. Und er hat sich im 1989 bei den Wahlen in den obersten Sowjet, der Sowjetunion, wählen lassen. Er ist heute im obersten Sowjet in der Kommission für Ökologie. Und er ist heute Präsident der Subkommission Energie und nukleare Ökologie. Er ist kompetent, nicht nur was das Politische betrifft, sondern er weiß auch sehr viele Details aus dem wissenschaftlichen Bereich dieses Reaktorunfalles.
Das ein paar Worte vom Arzt Martin Walter zum Jurist Scherbak vorstellen. Vor dem Scherbak im Referat über die Folgen von Tschernobyl noch ein Ausschnitt aus der Einführung zu dieser ganzen Tagung von Stefan Flüeler von der Schweizerischen Energiestiftung.
Im Mittelpunkt sind die erschütternden Zeugnisse, die uns die sowjetischen Gäste hier zeigen werden. Aber ich möchte trotzdem auf etwas hinweisen, dass wir das, was wir gleich hören werden, nicht als sowjetspezifisch anschauen, sondern dass wir uns doch im Klaren sind, dass auch bei uns ein Unfall passieren könnte, obschon wir ja seit 4 Jahren bombardiert werden, wenn man dem so sagen darf, mit Statements wie diesen hier, dieses oberste Gebot, die Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung vor radioaktiver Strahlung, haben bei den schweizerischen Atomkraftwerken Vorrang vor allen anderen Gesichtspunkten. Würde dieses überall gelten, wären Kernkraftwerke mit Reaktoren des Tschernobyl-Tipps gar nie gebaut worden. Ich will nicht über die Suffisanz und Arroganz dieses Statements der Schweizerischen Vereinigung für Atomenergie sprechen. Ich will nur sagen, es gibt jetzt eine neue Reaktorstudie. Ich weiß, man kann diskutieren, die ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, das ist ein Problem. Ich kann nicht sagen, wir wissen das ganz genau, aber wir wissen Folgendes. Es ist die allerletzte Argumentationsbarriere, wenn man so sagen kann, nach den Sicherheitsbarrieren, wenn man sagt, Tschernobyl ist bei uns nicht möglich. Wenn alles andere versagt hat, sagt man einfach, bei uns gibt es das nicht. Zweitens ist sicher auch wahr, dass man sagen muss, diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die mögen in der Theorie stimmen, aber in der Praxis stimmen sie nicht. Sie wissen, es gibt die berühmte Rasmussen-Studie aus den USA, 1975 ist die hergestellt worden, gemacht worden. 4 Jahre darauf hat es die beinahe Katastrophe in Harrisburg gegeben. Ein paar Jahre später, eben am 26.04.86, ist Tschernobyl passiert. Und jetzt ist zu sagen, es gibt die neue deutsche Risikostudie, die Phase B der deutschen Risikostudie Kernkraftwerke. Und die sagt, dass wir immer gesagt haben, die Containments, die Sicherheitsbehälter, die seien sehr gut und die würden das ausschließen, was in Tschernobyl passiert ist, in diesem Sinn da, dass die zwar bei den Störfällen, die man ausgelegt hat, also bei die relativ im Griff sind, dass man die gebrauchen kann, dass die eine gewisse Sicherheit bieten, aber 97% der Kernschmelzunfälle, also des größten anzunehmenden Unfalls und noch darüber hinaus, die gehen auf ein schnelles Versagen dieses Sicherheitsbehälters zurück. Also 97%, fast alle dieser katastrophalen Fälle, da kann das Sicherheitscontainment gar nichts mehr nützen. Und das zum Beispiel Gösgen, Betznau, die Druckwasserreaktoren, die haben ein solches Containment. Und das Problematische, und deshalb sage ich das hier, nach diesen Studien wird die Freisetzung von Radioaktivität derart groß sein und derart schnell kommen, dass mehr als doppelt so viel aus dem Reaktor herauskommt an radioaktivem Inventar, wie aus Tschernobyl herausgekommen ist.
No Pershings there, no nuclear weapons anywhere, no radiation, no radiation, no radiation. Infiltration, escalation, warheads neatly placed in space. Don't stay at home or sit alone, filling your mind with fear. Open the door, don't take any more. Open the door, don't take any more. Infiltration, escalation, warheads neatly placed in space. Don't stay at home or sit alone, filling your mind with fear. Open the door, don't take any more. 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 Thank you.
Lindsay Cooper, No Missiles. Zum Referat jetzt vom Juris Czerbak von der sowjetischen Delegation, wo zwischen dem 4. und 6. April die Schweiz besucht hat, zum Thema Tschernobyl und die Folgen. Wir haben das Referat auf Russisch zum Teil stark gekürzt, zugunsten von der Übersetzung, die Sabine Müller gemacht hat.
Откровение святого Иоанна Богослова, известного человечеству под названием Апокалипсис.
Liebe Freunde, ich möchte mein Referat mit ein paar Worten aus der Apokalypsis, aus dem Johannesevangelium beginnen.
И пришел третий ангел, и появилась на небе звезда, и имя этой звезды было Полынь.
Und der dritte Engel kam und am Himmel tauchte ein Stern auf und der Name dieses Sterns war Wermut.
И упала эта звезда на землю.
Und dieser Stern fiel auf die Erde.
И отравила треть рек, вод.
Und dieser Stern verseuchte das Wasser von drei Flüssen.
И погибла треть человечества.
Und zerstörte, vernichtete ein Drittel der Menschheit.
Так вот, полынь, по-украински называется Чернобыль.
Und eben Wermut, Полынь, heißt auf Ukrainisch Tschernobyl.
И когда произошла эта катастрофа,
und als dieser Unfall passierte, schon einige Tage nach dieser Katastrophe tauchten bei uns Assoziationen auf, Gedanken zur Apokalypse, zum apokalyptischen Charakter dieser Katastrophe von Tschernobyl.
Но я хочу говорить с вами сегодня не языком мистических признаменований и иррациональных страхов, а языком цифр и фактов.
Ich möchte Ihnen heute jedoch nicht in der Sprache der Mystiker sprechen, in einer Sprache von irrationalem Wissen, sondern Fakten und Ziffern vorlegen.
Ich хочу сказать, что Чернобыльская атомная электростанция возникла не по вине.
Ich möchte sagen, dass das Atomkraftwerk von Tschernobyl nicht durch die Schuld eines Engels entstanden ist, sondern durch die Schuld konkreter Menschen. Und die zivile Nutzung der Atomenergie entstand aus der militärischen Nutzung von Atomenergie.
И те же люди, которые делали бомбы, они делали мирные атомные реакторы.
Und die gleichen Leute, die die Bomben produziert haben, haben dann auch die
и вы прекрасно знаете, что можно сделать всё наоборот. Можно создать мирный атомный реактор, а потом получить атомную бомбу.
Und Sie wissen genau, dass man das auch in umgekehrter Reihenfolge tun kann, Atomkraftwerke zur zivilen Verwendung bauen und sie dann militärisch nutzen.
И мы никогда не должны забывать об этой взаимосвязи между атомным оружием и атомными реакторами.
Und wir dürfen diesen inneren Zusammenhang nie vergessen, den Zusammenhang zwischen ziviler Nutzung der Atomenergie und der militärischen Nutzung. Und wenn man darüber spricht, dass die zivile Nutzung der Atomenergie das ungefährlichste sei in der Geschichte der Menschheit, dann muss man sagen, dass alle diese Reden nach dem April 1986 aufgehört haben.
Когда я был в мертвом городе Припяти, я вел оттуда репортаж. Я записывал, у меня работал дозиметр.
Und als ich in der Stadt Pripyat war nach der Katastrophe, habe ich auf einem Tonband meine Eindrücke aufgezeichnet. Ich war völlig allein da. Und ständig war mein Dosimeter eingeschaltet und gab mir Signale weiter.
В том городе нельзя жить, он очень загрязненный, он навечно на веки будет уже мертвым городом.
Und in dieser Stadt darf man nicht leben. Diese Stadt ist sehr stark verseucht immer noch und sie wird nie mehr bewohnbar sein.
Очень красивый современный город, девятиэтажные дома, великолепные дома, действительно по-настоящему хороший город.
Das war wirklich eine schöne Stadt, eine moderne Stadt mit neunstöckigen schönen Häusern und eine junge Stadt, die ist nicht mehr bewohnbar.
И вот на одном из домов была огромная надпись. Такими большими буквами светящимися надпись была: «Пусть будет атом рабочим, а не солдатом».
Und auf einem dieser schönen Häuser war eine Aufschrift, die folgendes besagte: «Es soll das Atom für die Arbeiter da sein und nicht für die Soldaten».
К сожалению, вот этот мирный атом стал солдатом, он стал воевать против народа нашего.
Aber leider wurde diese zivile Nutzung der Atomenergie zu einem Soldaten.
И война эта продолжается сейчас.
Und dieser Krieg dauert heute noch an. Und in diesem Krieg gibt es wie in allen Kriegen Opfer, Helden, Flüchtlinge, Tränen der Mütter. Und alle diese Dinge sind leider Teil eines Krieges.
Одна из площадей этого города.
Sie sehen hier die Stadt Pripyat und einen der zentralen Plätze der Stadt. Dort ist jetzt überhaupt nichts mehr vorhanden in den Häusern, und in den ersten Tagen nach der Katastrophe waren noch alle persönlichen Gegenstände der früheren Bewohner da und zeugten von den früheren Bewohnern. Es waren noch Zeichen des Lebens, Spuren des Lebens, Vorhänge waren noch da, Fahrräder vor den Häusern, Blumentöpfe auf den Terrassen.
Я сейчас хочу показать вам карту Украины и Белоруссии и рассказать о том, как сформировались эти следы радиоактивности, чтобы вы представляли себе огромный масштаб того, что...
Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Fakten und Daten aus der Ukraine und Weißrussland vermitteln, damit Sie sich vorstellen können, in welchem Ausmaß dieser Unfall eine Verseuchung der betreffenden Republiken gebracht hat. Hier ist Kiew. 100 Kilometer nördlich von Kiew ist Tschernobyl. Tschernobyl hat keinen Zusammenhang, keine Beziehung zum Atomkraftwerk namens Tschernobyl. Es ist nur eine kleine Stadt. Doch 14 Kilometer von der Stadt Tschernobyl entfernt ist die Stadt Pripyat, und diese Stadt wurde erbaut für die Arbeiter des Atomkraftwerks. Das Atomkraftwerk befindet sich in einer Entfernung von 2-3 Kilometern von der Stadt Pripyat. Und am Tag des Unfalls herrschte ein großer Wind, war ein starker Wind da, und er hat den Staub, den radioaktiven Staub, in die Richtung der Stadt gebracht. Und wenn der Wind nicht genau in die Richtung der Stadt gegangen wäre, sondern etwas in eine andere Richtung, dann hätten etwas niedriger, dann hätten sehr viele Leute darunter gelitten.
Самый большой парадокс аварии заключался в том, что атомщики, когда приехали, мне рассказывали люди.
Also die Spezialisten der Atomenergie kamen schon am nächsten Morgen aus Moskau mit dem Flugzeug angeflogen.
И они поразились несоответствию между картиной, страшной картиной аварии, которую никто из них представить себе не мог.
Und sie waren mit einem schrecklichen Bild der Katastrophe konfrontiert, das sie sich überhaupt nicht hatten vorstellen können. Und zu Beginn war es eine nicht sehr hohe Anzahl von Opfern und ein nicht sehr hoher Grad von radioaktiver Verseuchung in der Stadt selber. Das lässt sich dadurch erklären, dass der Wind nicht sogleich in Richtung der Stadt wehte, sondern etwas westlich von der Stadt, und da befand sich ein Wald. Heute nennt man diesen Wald den Roten Wald. Er wurde dann sehr stark radioaktiv verseucht. Die erste radioaktive Verseuchung ging dann in folgende Richtung, Richtung Weißrussland. Zuerst nach Westen und dann nach Norden. Der Reaktor brannte dann 2 Wochen. Und Tonnen von radioaktivem Brennmaterial wurden in die Luft
geschleudert.
Bei dieser ersten Spur wurde ein Drittel von Weißrussland verseucht und ein Fünftel der Ukraine. Eine Zone von fast 7 Millionen Hektar. Und in der Ukraine 3,5 Millionen Hektar. Der zweite radioaktive Ausfall ging in Norden, erfasste die weißrussische Stadt Pragen und ging dann in Richtung Russland, also Russische Republik. Und es gab auch radioaktive Wolken, die sich dann in Richtung Moskau bewegten. Und dann wurden Flugzeuge gestartet, die diese radioaktiven Wolken mit speziellem Material stoppen konnten, damit die Radioaktivität auf die Erde fiel.
Das sind Ausschnitte vom Referat vom sowjetischen Arzt und Schriftsteller Juris Tscherbak am 6. April an der Uni Zürich über die Folgen von Tschernobyl. Nach dem Referat sind verschiedene, zum Teil sehr interessante Fragen gestellt worden. Bei uns nach der Meredith Monk mit Engine Steps am Tscherbak seine Antworten auf 3 von diesen Fragen. Meredith Monk mit Engine Steps und einem ganz kleinen Stückchen von Esthers Song. Am Freitag, 6. April, ist an der Uni Zürich ein Seminar abgehalten worden mit dem Titel «Tschernobyl – ökologische und politische Folgen des Reaktorunfalls», organisiert von den Ärzten für soziale Verantwortung, PSR, und der Schweizerischen Energiestiftung, SES. Im ersten Teil haben wir kürzt das Referat vom Jurist Scherbach gehört. Er ist Arzt, seit 1989 Mitglied vom Obersten Sowjet und Präsident von der Subkommission Atomenergie und Ökologie. Nach dem Referat sind verschiedene Fragen aus dem Publikum gestellt worden. Eine davon hat sich auf die Forschung an Mutationen bei Insekten zum Beispiel bezogen, ob es da sichtbare Veränderungen gäbe.
Очень много мутаций на низших, на, скажем, микроорганизмах.
Man hat sehr viele Mutationen bei Mikroorganismen festgestellt.
На организмах, живущих в пруду, вот возле атомной электростанции.
Von diesen kleinen niederen Lebewesen, die in einem Teich lebten, der
на neben
der, dem Kraftwerk war.
На растениях и деревьях.
Auf Pflanzen und Bäume, die werden also auch
untersucht. Jeder
von uns hat eine Sammlung von mutierten Blättern, also so riesige Lindenblätter beispielsweise. Ich kann mit Ihnen in die Zone fahren und Ihnen einige so klare Mutationen also gerade zeigen. Und einiges von dem ist auch veröffentlicht worden in der Presse, von den sichtbaren Veränderungen.
Eine andere Frage hat sich auf das 35-REM-Konzept bezogen. Das ist unter sogenannten Fachleuten eine Entscheidungsgrundlage für spätere Evakuierungen und beinhaltet, dass Menschen während einem ganzen Leben 35 REM an radioaktiver Strahlung aufnehmen können, ohne sichtbar Schaden zu nehmen. Nur ist es so, dass zum Beispiel bei Entscheidungen für Evakuierungen das 35-REM-Konzept gilt übrigens auch in anderen, zum Beispiel auch westlichen Ländern, dass eben zum Beispiel bei Evakuierungen gesagt wird, die Leute können gut anleben in den nächsten 5 Jahren, bis sie ihre 35-REM haben, dann kann man es nachevakuieren. Die 35-REM beziehen sich aber auf eine Zeitspanne von 70 Jahren, und das ist etwas anderes als quasi am Stück das reinnehmen. Eine weitere Stimme aus dem Publikum hat nach Alternativen zu dem 35-REM-Konzept gefragt. Der Juri Sterbak über die Entwicklungen seit Tschernobyl in der Sowjetunion.
Ich glaube, dass es eine Gruppe von Ärzten gibt, die den Atomkreisen sehr nahe stehen.
Которые смотрят на действительность другими глазами через розовые очки.
Die Wirklichkeit anders sehen, nämlich durch eine rosa Brille.
И такие врачи есть во всех странах.
Solche Ärzte gibt es überall, wo es Atomenergie gibt.
И поэтому оттуда и родилась концепция Ильина, она имеет, к сожалению, и международную поддержку.
Und deshalb ist es auch dazu gekommen, dass diese Konzeption von Ilin internationale Unterstützung gefunden hat.
Die letzte Frage aus dem Publikum an Jurist Scherbak als Mitglied der Subkommission Atomenergie und Ökologie vom Obersten Sowjet ist die nach den Konsequenzen aus Tschernobyl in Bezug auf die rund 20 Reaktorblöcke vom gleichen Typ, die in der Sowjetunion stehen. Was für eine Strategie die Sowjetunion da verfolge, ob über eine allgemeine Stilllegung diskutiert werde. Da haben Scherbak seine Antwort wieder im russischen Original stark gekürzt, in der Übersetzung von Lorenz Amberg.
Es gibt noch 15 Reaktoren in der Sowjetunion heute, die, also RBMK-Reaktoren, die Leningrad, funktionieren. In Leningrad, Smolensk, Kursk, ja. Litauen und Tschernobyl.
После аварии на Чернобыльской атомной электростанции все Reaktoren Typ RBMK wurden stillgelegt.
Nach Tschernobyl hat man alle diese RBMK-Reaktoren mal abgestellt und man hat, wie Sie schon angedeutet haben, die also grundsätzlich neu, also revidiert und neu ausgearbeitet. Man hat auch einige Unfallverhütungsmechanismen eingebaut.
Но еще, что самое главное, произошли существенные психологические изменения в поведении персонала.
Aber die wichtigste Veränderung ist wohl eine psychologische Veränderung in Bezug auf das Bedienungspersonal geschehen. Wenn früher das Personal mit einem Atomreaktor umgegangen ist, wie man im 19. Jahrhundert mit einem Lokomobil umgegangen ist, hat auch jetzt der hinterste und der letzte begriffen, dass das eine höchst gefährliche und brisante Technologie ist, mit der man sorgfältig umgehen muss. Vor Tschernobyl war das einzige Kriterium des Funktionierens des Betriebs eines AKWs die Erfüllung des Plans in Bezug auf die Kilowattstunden. Jedes Stilllegen eines Reaktors kam den Verantwortlichen teuer zu stehen. Heute dagegen haben die Operateure, die Verantwortlichen am Ort das Recht erhalten, jederzeit einen Reaktor abstellen zu können, wenn sie es für nötig erachten.
Но в связи с этим, во-первых, снизилась мощность реакторов.
Aber deshalb hat die Leistung eben abgenommen der Reaktoren.
И резко участилось количество остановок реакторов.
Und die Anzahl Stilllegungen hat rapid zugenommen.
Что создает нестабильность в работе атомных электростанций.
Was wiederum zu einer Unstabilität im Betrieb der AKW geführt hat.
Зеленое движение, которое я здесь представляю, категорически требует закрытия Чернобыльской атомной электростанции как ядерно опасной.
Die grüne Bewegung, die ich hier vertrete, fordert die unverzügliche Stilllegung des AKW Tschernobyl.
die sowjetische Gruppe Stranie Igri mit dem Titel Smotri Voba. Am Nachmittag vom Seminar Tschernobyl und die Folgen vom 6. April ist der Film Glocke von Tschernobyl vom Roland Sergejenko gezeigt worden. Vorher aber, weil das am Vormittag nicht mehr einmögen, hat der Jurist Scherbak noch kurz über Alternativen zum sogenannten 35-Rem-Konzept informiert. Das 35-Rem-Konzept wird in vielen Ländern als Grundlage für Evakuierungen oder die Stilllegung von landwirtschaftlicher Produktion bei atomaren Katastrophen in Betracht gezogen und bedeutet, dass eine Person während ihrem ganzen Leben können 35 Rem Radioaktivität aufnehmen ohne erkennbaren Schaden zu nehmen. Rund 100'000 Leute in der weiteren Umgebung von Tschernobyl müssen jetzt, 4 Jahre nach Tschernobyl, sich noch umsiedeln lassen, weil sie mittlerweile die 35 Rem-Grenze erreicht haben. In den Alternativen, die das Scherbak vorgestellt hat, ist zum Beispiel von einer 10-Rem-Grenze die Rede, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ein Mensch die Dosis an Radioaktivität während dem ganzen Leben oder zum Beispiel nur innerhalb von 4 Jahren im Körper aufnimmt. Das 35-Rem-Konzept ist in dem Sinn ein untaugliches Mass als Grundlage für Evakuierungen. Im Zusammenhang mit dem Konzept ist dann im Publikum die Frage aufgetaucht, was Bevölkerungsanteile, die nicht evakuiert werden können, das ist ein Zitat aus dem Konzept, was mit dem gemeint sei, ob das vor allem ältere Leute sind, die dann quasi zurückgelassen werden. Die Antwort vom Scherbak.
Wenn man an die Frage der Evakuierung eines, einer Ortschaft geht,
то всем без исключения людям, старикам и пенсионерам, всем должно быть предоставлено помещение и средства на эвакуацию и компенсацию. Без исключения.
Ausnahmslos sämtliche Bewohner die Gelegenheit haben, diese Evakuierung durchzumachen. Man muss sämtlichen Bewohnern die Transportmöglichkeit geben und neue Unterkunft am neuen Ort.
Но в каждом из этих сел уже сейчас, когда началась эвакуация, возникли серьезные проблемы.
Aber in jedem der zu evakuierten Ortschaften sind bereits jetzt ernsthafte Probleme aufgetreten. Und zwar hängen die Probleme damit zusammen, dass 80% der Bevölkerung des Dorfes problemlos evakuiert werden wollen, damit einverstanden sind, aber 20% nicht wegfahren wollen. Und das sind dann, wie Sie richtig vermuten, eben meistens ältere Leute.
In таких полупустых и отселенных селах, где проживает определенное количество людей, очень трудно обеспечить медицинское обслуживание, вообще социальную жизнь поддерживать.
Und jetzt sind tatsächlich eine ganze Reihe von solchen Dörfern gibt es, sind übrig geblieben, wo noch einige alte Leute leben. Es ist natürlich, wie Sie sich vorstellen können, sehr schwierig, diese zum Beispiel medizinisch und überhaupt mit anderen Dienstleistungen zu versorgen. Und deshalb eben ist in diesem neuen Konzept davon die Rede, dass die Ortschaften kompakt evakuiert werden sollen. Und damit auch die sozialen Bindungen, die entstanden sind am alten Ort, weitergehen können.